Wir lesen ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 20 bis 28. Matthäus 20 von Vers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen mögen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es. Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie herzu und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Völker sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, soll er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, soll er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man kleine Kinder fragt: Wie groß bist du? Dann stellen sie sich auf die Zehenspitzen, strecken die Hände hoch und sagen: So groß! Aber sind wirklich nur Kinder so? Ich habe schon mal ein kleines Auto gesehen mit einem Aufkleber: Wenn ich einmal groß bin, überhole ich euch alle. Das ist zwar Spaß, aber doch mit einem Wahrheitskern. Ja, wenn ich einmal groß bin. Das liegt uns allen im Blut. Der Größte ist der, der andere bezwungen hat. Und das erleben wir ja gerade im Kaukasus. Georgien wollte es einmal den kleinen Südossetien zeigen, wer der Größte ist. Hätte Südossetien nur nicht einen großen Bruder gehabt, nämlich Russland, der es dann wieder den Georgien zeigte, wer der Größte und wer der Stärkste ist. Aber das gilt nicht nur in der Politik. Im Großmarkt blüht das Geschäft auf Kosten der kleinen Läden. In der Großindustrie ist der kleine Mann nur noch eine Nummer. Und früher haben wir Deutsche ja unser Land Großdeutschland oder Großdeutsches Reich genannt. Wer möchte nicht einmal gerne groß herauskommen? Das Verlangen der Menschen nach Beachtung und ihr Wunsch, einmal im Mittelpunkt zu stehen, ist ein sehr menschlicher Wesenszug. Das Streben und eine gewisse Sehnsucht nach Größe steckt wohl in jedem Menschen. Und das gilt auch auf religiösem und auf geistlichem Gebiet. Man schielt danach, auf irgendeinem Gebiet und in irgendeiner Form das Sagen zu haben. Die Bitte der Mutter und der Zebedäus-Söhne zeigt, dass solche Gedanken sogar bei denen vorhanden waren, die Jesus am nächsten standen. Aber ist nicht schon die Ursünde nach 1. Mose 3 die Wurzel des Großseinwollens? Wenn die Schlange dem ersten Menschenpaar einflüstert: Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Deshalb liegt dem Menschen, auch dem Frommen, die Rebellion gegen jegliche Autorität sehr nahe. Aber das ist nicht der Weg und das Wesen des christlichen Glaubens, wie die Bibel ihn uns lehrt. Dieser Bericht führt uns inhaltlich in zwei der schwierigsten Probleme der Urgemeinde ein. Das eine Problem ist das ihrer Führung mit allen ihren Unzulänglichkeiten. Zur Führungsfrage gehört deshalb auch das Wissen um das Verhältnis der einzelnen hier genannten Personen zu Jesus. Wenn wir die Parallelstellen Markus 15 zu Rate ziehen, ergibt sich, dass die Mutter der Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes wohl Salome hieß. Und aus dem Zusammenhang verschiedener Schriftstellen meint man dann zu entnehmen, dass Salome eine Schwester der Mutter Jesu war. Dann wären also Jakobus und Johannes Vettern oder Cousins Jesu. Aber ganz sicher ist das nicht. So oder so, die Zebedäus-Söhne standen Jesus trotzdem sehr nahe. Von dem einen von ihnen, Johannes, heißt es, der Jünger, den Jesus lieb hatte oder der an seiner Brust lag. Dennoch hat Jesus daran festgehalten, dass Petrus und nicht einer dieser beiden Jünger den ersten Rang im Jüngerkreis haben sollte. Selbst als sein Bruder Jesu, nämlich Jakobus, die Führung in der Jerusalemer Gemeinde übernahm, entstand doch keine Herrschaft der leiblichen Familie Jesu. Petrus und Paulus blieben die überragenden Gestalten der Urchristengemeinde. Die Führung der christlichen Gemeinde hat also eine andere Geschichte als diejenige des Islam zum Beispiel, wo sich Familienangehörige Mohammeds im Machtkampf verzehrt haben. Dennoch blieb die Führungsfrage auch in der Christengemeinde nicht frei von Spannungen. Wir wissen zum Beispiel, als Jesus Petrus am See Genezareth das Weiden seiner Schafe übertrug und dabei auch andeutete, welchen Todes er Gott verherrlichen würde, da wandte sich Petrus um und fragte, indem er wohl etwas eifersüchtig auf Johannes deutete, Herr, was soll aber dieser? Doch gerade in jenes Spannungsfeld der Führungsfrage lässt uns nun dieser Text hineinblicken. Das zweite Problem in der Urgemeinde bestand in der Erwartung des Gottesreiches. Die Jünger konnten sich selbst nach der Auferstehung Jesu nur schwer von der Erwartung eines sichtbaren, mit Macht heraufgeführten Reiches lösen. Und deshalb fragten sie den Herrn vor seiner Himmelfahrt, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Tief hatte sich die zeitgenössische politische Vorstellung in sie eingeprägt. Das Warten auf die Lösung der Machtfrage war einer der schmerzlichsten Prozesse in ihrer Erziehung durch Jesus. Und damals musste sich die Gemeinde von der Vorstellung trennen, dass Menschen im Rahmen der Bedingungen einer gefallenen Welt das Reich Gottes aufbauen könnten. Und nun zum Text selbst. Da trat also die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen mögen in deinem Reich. Jesus war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Ob er dabei schon in Jericho angekommen war, wo er dann zwei Blinde heilte, wissen wir nicht. Die besondere Nähe der Zebedäus-Söhne zu Jesus ergibt sich unter anderem aus der frühen Berufung. Dann auch aus der Namensgebung, Boanerges, Donnersöhne. Aus der Tatsache, dass sie mehrere Male zusammen mit Petrus zu besonderen Zeugen auserwählt wurden, zum Beispiel bei der Verklärung Jesu. Und schließlich aus der eventuellen Verwandtschaft mit Jesus, wie ich schon angedeutet habe. In der Parallelstelle in Markus ist nicht erwähnt, dass auch ihre Mutter Jesus diese Bitte vorlegte. Nach unserer Textaussage ist es sowohl die Mutter, die etwas von ihm erbitten wollte, als auch das Brüderpaar selbst. Denn im 22. Vers sagt Jesus, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Die Mutter zögert zunächst, den Inhalt ihrer Bitte zu nennen. Und das zeugt doch wohl davon, dass es dabei um etwas Ungewöhnliches ging. Vielleicht scheute sie sich auch, dies vor den anderen Jüngern auszusprechen. Und erst auf die Frage Jesu, was willst du, erklärt sie sich näher. Übrigens sehen wir auch hier, wie ernsthaft Jesus auf jedes Gebet, auf jede Bitte reagiert. Wir kennen im ganzen Neuen Testament keinen einzigen Fall, wo Jesus sich einer aufrichtigen Bitte verschlossen hätte. Das soll auch uns zu vertrauensvollem Gebet ermutigen. Für die Mutter hat das Wort Jesu die gleiche Qualität wie für den Beter im Psalm 33, das Wort des Herrn. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und deshalb sagt sie zum Herrn, sprich oder bestimme, dann wird es auch geschehen. Außerdem erkennen wir, dass sie sich sehr genau an Jesu Aussage erinnert, im Kapitel vorher, im Vers 28, oder auch im Lukas-Evangelium, das wir ja vorher gehört haben. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Aber Salome geht viel weiter. Die Plätze zu Rechten und zu Linken eines Herrschers sind ja bevorzugte Ehrenplätze. Was Salome will, ist also klar. Ihre Söhne sollen die erste Rangstufe, die höchsten Ehrenplätze an der Seite des messianischen Königs Jesus Christus erhalten. Eine ungeheure Bitte. Und doch, so sagt ein Ausleger wohl zu Recht, mag man ihr Stolz oder Egoismus vorwerfen, diese Bitte ist bewegend. Diese Mutter ist fest entschlossen, das königliche Ziel des Menschen, die engste Nähe zu Christus und zu Gott zu erreichen. In diesem Anliegen bleibt sie vorbildlich. Denn lieber wird diese Frau handeln, als in angeblich frommer Zurückhaltung gleichgültig im Verhältnis zu Jesus zu bleiben. Die Schwierigkeit hier liegt auf einem anderen Gebiet. Sie glaubt nämlich, Jesus errichte die Throne jetzt, wenn er nach Jerusalem hinaufzieht, obwohl Jesus vorher schon das dritte Mal von seinem Leiden gesprochen hat. Sie hat noch nicht verstanden, dass Mitherrschen mit Jesus zuerst Dulden mit Jesus bedeutet. Und deshalb schreibt Paulus an Timotheus, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Sie aber will die Krone vor dem Kreuz. Aber es geht ja auch um uns. Ist das nicht auch bei uns die Gefahr? Wir möchten doch auch dem Leiden und dem Kreuz ausweichen, wo wir nur können. Wir wollen zwar mit Jesus mitherrschen, sein Leiden aber, das doch auch uns zum Vorbild dienen soll, wollen wir für unser Leben nicht gerne gelten lassen. Jesu Antwort auf die Bitte der Mutter lautet, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ihr wisst nicht. Mit diesem Ihr wendet sich Jesus jetzt an die Söhne direkt, weil sie noch nicht verstehen, dass man nur durch Leidensnachfolge in Gottes Reich zu Ehren kommt. Gerade deshalb schließt Jesus sofort die Frage an, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Dieser Ausdruck, den Kelch trinken, ist ein Bild für Jesu Leiden. Es erinnert auch an das Bild vom Zornesbecher Gottes, zum Beispiel im Psalm 75. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, schäumender Wein voll Würze, und er schenkt daraus ein. Ja, seine Hefen müssen schlürfen, müssen trinken alle Gottlosen der Erde. Und in der Offenbarung heißt es von der großen Stadt Babylon, es wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Aber so hat Jesus Gottes Zorn über die Sünde getragen und das Gericht bis zur Neige gekostet. Er, der Sohn Gottes. Und zwar nach Gottes Willen. Das drückt das Wörtlein werde aus in dem Satz, den Kelch, den ich trinken werde. Natürlich meint die Frage, könnt ihr den Kelch trinken, nicht, dass sie genau dasselbe Geschick erleiden werden wie Jesus. Und das schon deshalb nicht, weil Gott ja nur Jesus mit der Sünde der Welt belastet hat. Wir wollen ja heute wieder das Abendmahl miteinander feiern. Und da erinnern wir uns besonders an dieses stellvertretende Leiden und Sterben Jesu für uns. Denn stellvertretend für uns hat er den Zornesbecher Gottes getrunken, damit wir, die wir an ihn glauben, frei ausgehen. Das konnte nur Jesus für uns tun. Und doch fragt der Herr die beiden Jünger in Vers 22, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen zu ihm, wir können es. Man schaudert, man erschrickt fast, wenn man diese Antwort hört. Wie schwer das Leiden für Jesus selbst geworden ist, zeigt uns sein Gebetskampf, den er bis aufs Blut im Garten Gethsemane führte. Und trotzdem muss uns unwillkürlich die Entschlossenheit der Hingabe, die in den beiden Jüngern lebt, bewegen. Wer sich Gott so hingeben will, und das doch aus Liebe zu ihm, aus dessen Leben macht Gott auch etwas zu seiner Ehre. Und deshalb enthält Jesu Antwort auch keinen Tadel, höchstens eine Mahnung, die Kosten zu überschlagen. Ja, Jesus gibt sogar eine indirekte Verheißung. Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, denn wenn Leiden und Herrschen im Reich Gottes verknüpft sind, dann bedeutet den Kelch trinken letztlich auch das Mitherrschen. Und damit bekräftigt Jesus die Verheißung in der vorher zitierten Stelle, dass sie auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten werden. Andererseits handelt es sich auch um eine Leidensweissagung. Denn der ältere Bruder, Jakobus, wird tatsächlich der zweite Blutzeuge nach Stephanus. In Apostelgeschichte 12 können wir das lesen. Und der jüngere Johannes wird mehrfach verhaftet und muss dann im hohen Alter in die Verbannung nach Patmos. Andere leiden etwa im Kampf gegen die Irrlehrer oder während des Dienstes in der Provinz Asia, können wir wohl aus dem ersten Johannesbrief ersehen. Jesu Voraussage hat sich auch bei Johannes erfüllt, auch wenn ihm ein Blutmartyrium erspart blieb. Jesus fährt fort, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Der Sohn unterstellt sich auch hier, wie in seinem ganzen Leben, dem Willen des Vaters. Als er Fleisch wurde und in die Niedrigkeit menschlicher Existenz einging, hat er eine Entäußerung vollzogen, die zugleich das Ablegen der göttlichen Allmacht und Allwissenheit bedeutete. Und auch er musste ja lernen. So kannte er auch die Stunde der Wiederkunft und der Vollendung nicht, wie er es in Matthäus 24 sagt, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Gerade in dieser Unterordnung unter seinen Vater vollendet sich sein Gehorsam. Und auch hier sind wir gehalten, seinem Vorbild nachzuahmen. Wenn von ihm Gehorsam erwartet wurde, wie viel mehr auch von uns. Deshalb hat es dem Herrn wohlgefallen, auch in der Gemeinde Autoritäten einzusetzen, Älteste, Hirten, Lehrer und so weiter, nicht damit diese Macht ausüben, denn letztlich sind wir alle Brüder und nur einer ist unser Meister. Aber auch in der Gemeinde des Herrn gibt es eben eine Ordnung, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Und darum ermahnt Petrus in 1. Petrusbrief, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Diese Ehre, zu meiner Rechten und Linken zu sitzen, sagt Jesus, kommt denen zu, denen es von meinem Vater bereitet ist. Der Begriff bereiten drückt das Schaffen Gottes aus und umfasst das Vorbereiten und das Bereithalten. Zum Beispiel in dem Beispiel vom Endgericht in Matthäus 25, wenn der König zu denen zu Rechten sagen wird, ererbt das Reich, das ich euch bereitet habe. Oder auch in 1. Korinther 2, wenn Paulus schreibt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dazu nur eine Stelle noch aus Hebräer 11 von den Glaubenszeugen, die ein besseres, ein himmlisches Vaterland suchten. Denen verheißt der Herr, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Mit anderen Worten, jetzt schon sind die Ehrenplätze an der Seite Jesu von Gott für bestimmte Jünger vorbereitet, um deren Treue Gott weiß. Ebenso stehen unsere Plätze im Reich Gottes für uns bereit, die wir Gottes Kinder sind. Das heißt, die wir wiedergeboren sind, Buße getan haben, Vergebung unserer Schuld erhalten haben und an Jesus Christus als unseren Herrn glauben. Die Reaktion der anderen lesen wir im Vers 24. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Nur hier und in der Parallelstelle ist die Zehn die Bezeichnung einer Jüngergruppe, aus der eben die beiden ausgeschlossen sind. Auch Petrus und Andreas waren unter denen, die unwillig wurden. Auch hier zeigt sich wiederum, dass die biblischen Berichte nichts vertuschen und auch keine heiligen Legenden aufbauen, sondern die Dinge aufrichtig und realistisch schildern, ohne positive Ausschmückungen. Dieser Bericht zeigt uns unbestechlich, dass der Grund des Unwillens und Ärgers der Zehn Eifersucht, Neid und Machtstreben sind. Zum zweiten Mal seit Matthäus 18 meldet sich dieses Thema mit Wucht. Dort stand die Frage der Jünger im Raum, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und da stellt Jesus ein Kind in die Mitte und sagt, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Solange wir im irdischen Leben sind, ist es unser eigentliches Übel, sein zu wollen wie Gott, das heißt groß sein zu wollen. Das steckt uns schon im Blut von Adam und Eva her. Hier ist dieses unheilige Konkurrenzdenken aufs Geistliche übertragen worden. So auch hier in unserem Text. Die Jünger neiden sich die obersten Ehrenplätze im Reich Gottes. Aber jeder Christ sollte ganz nüchtern damit rechnen, dass er ja auch nicht besser ist. Und wenn es nur diesen Punkt, wenn es nur diese eine Auswirkung der Sünde gäbe, wäre schon völlig klar, warum Jesus am Kreuz auch für seine Jünger sühnen musste. Ganz zu schweigen von uns, die wir heute Morgen diesen Text betrachten. Im Himmel wird es freilich auch Unterschiede geben. Verschiedene Ränge, verschiedene Aufgaben. Das ersehen wir auch aus der Aussage unseres Herrn in Matthäus 19, im vorhergehenden Kapitel. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Auch bei den anvertrauten Talenten oder Pfunden gibt es den Unterschied, dass die Knechte gemäß ihrem Wirken hier auch in der Ewigkeit entsprechende Aufgaben erhalten. Der eine wurde über 10 Städte gesetzt, der andere über 5. In Lukas 19 können wir das nachlesen. In der Ewigkeit aber wird es weder Neid, noch Eifersucht, noch Machtstreben geben. Diese Auswirkungen der Sünde werden verschwunden sein. Und nun zum den Schlussversen 25 bis 28. Sie enthalten zwei für den Rangstreit der Jünger grundlegende Aussagen. Erstens, der Weg zur Größe im Gottesreich führt über den Dienst. Und zweitens, der Maßstab für unseren Dienst ist der Dienst Jesu. Jesus ruft nun alle Jünger zu sich. Es ist sehr wichtig, was er ihnen sagen und in ihr Herz einschließen möchte. Ihr wisst, deutet auf die allgemeine Lebenserfahrung. Und nun kommt ein sehr nüchternes und kritisches Wort über die Herrschaftsverhältnisse in dieser Welt. Dass die Regenten der Völker sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Gedacht ist hier an alle Völker der Erde. Die Regenten sind politische, religiöse oder sonstige Machthaber, wie auch der Oberste der Synagoge mit demselben Wort bezeichnet wurde. Der Ausdruck die Großen meint sicherlich zunächst die politischen Führer, geht jedoch darüber hinaus und schließt die religiösen Größen mit ein. Und hierdurch stellt Jesu eine Verbindung her zu der alttestamentlichen Kritik an Königen und Gewalthabern. Sein Wort stellt illusionslos fest, dass menschliche Führung ohne Bindung an Gott dem Machtrausch verfallen. Die gefallene Welt hat in der Regel auch gefallene Herrscher. Und das heißt, dass auf der anderen Seite dann jene stehen, die unterjocht sind. Im Raum der Welt gibt es keine Größe ohne das Niedertreten anderer. Revolutionen können das auch nicht ändern. Es ist nötig, dass Gott die ganze Welt neu schafft. Erst wenn Gottes Reich gekommen ist, werden die Strukturen verändert und geheilt sein. Dennoch bricht in der Gemeinde unter viel Schwachheit schon etwas Neues an, auf das Jesus seine Jünger verpflichtet, wenn er sagt, unter euch soll es nicht so sein. Es ist eine eindeutige Aufforderung an die Jünger und auch an uns, darin anders zu sein, anders zu handeln als die Welt. Jesu Anweisung lautet deshalb, wenn jemand unter euch groß werden will, soll er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, soll er euer Sklave sein. Dieses Adjektiv groß beschreibt sowohl die Leitungsfunktion als auch geistliche Größe. Jesus leugnet gar nicht, dass man groß werden kann. Er sieht es nicht einmal negativ. Ebenso wenig leugnet er, dass es Erste geben kann und soll. Solange die Gemeinde in dieser Welt lebt, braucht sie eine äußere Form und damit auch äußere und innere Führer. Wie schon gesagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Aber der Weg in eine solche Stellung und die Art, wie man sie ausübt, soll sich von der Umwelt unterscheiden. Die Größe im Sinne Jesu erreicht der, der euer Diener wird. Das heißt, der sie im Gehorsam gegen Gott für andere hingibt. Die alte Sprachformulierung, einen Dienst tun, zum Beispiel durch Predigt, Vortrag, Bibelarbeit, aber auch durch Hausmeisterarbeiten, Blumen gießen, Parkplatz fegen, Rasen mähen, Abholdienst oder auch ähnliches, hat hier ihren Ursprung. Diener sein hat dabei geistliche Dimensionen. Diener des Wortes, der Seelsorge und der helfenden Liebe gehören dazu. Aber noch mehr ins Auge springt der Begriff Sklave. Zunächst einmal gewiss dadurch, dass man keine Karriere in der Jüngerschaft anstrebt, dass man sich eher für die niedrigere Stellung als für die höhere und eher für die schwierigere als für die bequemere entscheidet. Kurz, indem man den unteren Weg geht. Das ist Sklavendienst. Sodann aber auch dadurch, dass man, wenn man schon das Amt eines Ersten innehat, dieses Amt im Gehorsam gegen Gott und mit Freudigkeit, nicht selbstsüchtig, sondern anderen zunutze ausübt. Hier müsste die Demut, die innere Unterordnung unter die Mitjünger, die Leitlinie bestimmen. Wie sagt Jesus in dem vor dem Gebet verlesenen Abschnitt, der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Unser uns dienender Herr muss uns ein Vorbild sein. Und die Apostel haben seine Linie fortgesetzt. Und deshalb kann der Apostel Paulus an die Korinther schreiben, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und weil auch Petrus dem Beispiel unseres Herrn gefolgt ist, kann er die Ältesten ermahnen in seinem ersten Brief, nicht als die, die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und nun nennt Jesus den Maßstab für die Größe im Reich Gottes. Es ist nicht die Wundervollmacht oder der Besitz des Geistes oder ein einzelner Zug anderer Art, sondern es ist Jesu eigener Dienst. gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Um zu dienen, das ist eine Generalformel für Jesu Leben und Sterben in dieser Welt. Und obwohl er von dem Vater als König und Herr eingesetzt wurde, sagt er im Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht über die Treuen: Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu Tische legen und sie zu Tische legen lassen und wird hinzutreten und wird sie bedienen. Im Alten Testament ist dieses Dienen als Dienst des Menschen überwiegend auf Gott bezogen. Es gibt keine Stelle, so sagen Ausleger, wonach Gott dem Menschen im Alten Testament dient. Aber jetzt mit Jesus geschieht in der Geschichte dieses Wortes ein völliger Umbruch. Jetzt ist es der Gottessohn, der den Menschen dient. Und von da an werden Dienen und Diakonie häufige Bezeichnungen für die Hingabe an Gott, aber auch an den Menschen. Und darum spricht Paulus zu den Römern von unserer Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreae ist. Und wegen des Personenkultes oder des Konkurrenzdenkens der Gemeinde zu Korinth muss Paulus sie erinnern: Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Die apostolischen Schriften folgen dieser Weisung Jesu, dass wir gerade wie er Diener sein sollen. Jesus hat den Menschen in vielfältiger Weise gedient. Durch die Auslegung des Alten Testaments, durch die Erklärung des göttlichen Heilplans, durch Heilungen, durch Wunder als Glaubenshilfen, durch sein Vorbild und durch sein Gebet. In all dem hat er sich wie ein Knecht oder ein Sklave unter die anderen gestellt, wie es im Philipperbrief heißt, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Aber sein größter Dienst bestand darin, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieser Begriff Lösegeld bezieht sich auf den Preis, der bezahlt wurde, um jemanden aus Sklaverei oder Gefangenschaft zu befreien. Der Preis für die Freiheit von Sünde und Verdammnis ist das Leben Jesu, das für uns dahingegeben wurde. Das sollte uns immer vor Augen stehen, wie Petrus es uns auch in seinem ersten Brief sagen will, gerade auch beim Abendmahl. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So, indem das Lösegeld an Gott von Jesus selbst bezahlt worden ist, sind wir vom Zorn Gottes Freigekaufte. Jesus trinkt den Kelch des Zornes Gottes nicht für seine eigenen Sünden, er war sündlos, sondern als Mittel, viele zu erlösen. Mögen wir doch alle darum Sorge tragen, dass wir zu den vielen gehören, denen die Erlösung gilt, für die Jesus durch sein Opfer das Lösegeld bezahlt hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben am Anfang mit dem Bild von dem kleinen Kind, das so groß sein will, besonders aber mit dem aktuellen Beispiel aus dem Kaukasus gesehen, wohin das führt, wenn Menschen oder ganze Völker mit aller Macht groß sein wollen, sich produzieren wollen, wenn sie Menschen in der Sehnsucht verzehren, Größe, Ehre, Bekanntheit und Bedeutung zu gewinnen. Vor allem führt es dazu, dass andere dafür leiden müssen und niedergewalzt werden. Jesus zeigt uns einen ganz anderen Weg. Jesus sagt nicht einfach, Größe gebe es gar nicht im Reiche Gottes. Nein, wir sehen ja, dass schon die irdische Ortsgemeinde auch eine äußere Führung braucht, eine Leitung. Aber der Weg, den uns Jesus aufzeigt, heißt Dienst für Gott und für seine Gemeinde. Und am Ende steht Jesu eigenes Beispiel. seine Lebenshingabe zur Erlösung für viele. Das bedeutet doch Sühne der Schuld, Loskauf vom Teufel, Rückkehr der Menschen zu ihrem Schöpfer und Eigentümer. Das ist der Maßstab für uns, Jesu eigene Hingabe. Durch das Dienen Jesu vollendet sich in herrlicher Weise Gottes Heilsplan. Haben wir alle persönlich Jesu Dienst für uns schon angenommen? Sind wir schon bewusst sein Eigentum geworden? Wenn ja, dann muss uns sein Vorbild des Dienstes auch zum Dienst für ihn und für andere verpflichten. Amen.